sauberen Ohren hört sich's besser. Bernie Wiener. Erst Geschissener. Gib die Gitarre runter. Was sofort von meinem Auto weg. Sind die ersten Worte, die direkt an mich gerichtet werden, und irgendwie lacht mein Herz. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit scheint ein Taxifahrer so überhaupt nicht an mir als Kunden interessiert zu sein. Ich spaziere den Gürtel entlang und weiß, hier hat sich nichts verändert. Man selbst ist auch noch dasselbe und von spiritueller Erleuchtung keine Spur. Unser Ankunftsdeli ist ein Drecksloch. Das muss man nicht unbedingt weiter erläutern. Aber der Moloch hat sich maskiert, hat die viel zu kurze Zeitspanne zwischen unserer Ankunft und unserem Abflug genutzt, den Bahnhof unter glänzenden Platten versteckt, Gestank abgesaugt, möglicherweise im Plastiksackerl abgepackt und in die Yamana geworfen und bewiesen, dass sich unter dem Dreck der Straßen durchaus Asphalt versteckt hielt. Vielleicht haben wir uns am Ende der Reise aber einfach daran gewöhnt und unser Eindruck trügt. Athleten der ehemaligen Commonwealth-Nationen sehen das nämlich durchaus anders, kritisieren die Veranstalter aufs Schärfste oder verweigern sogar die Teilnahme, haben Angst um ihre Gesundheit, streunende Hunde und Fäkalien in den Unterkünften im Games Village, direkt an der hochwasserführenden Yamuna, dem dreckigsten Fluss der Welt, in dem sich momentan gerade Dengue-fieberinfizierte Moskitos vergnüglich vermehren. Die indischen Medien kennen sowieso kein anderes Thema mehr. Die Commonwealth Games, postkoloniale Mini-Olympiade, kennt keine Sau bei uns. Und die Inder interessiert's auch nicht, weil da kein Cricket gespielt wird. Unmengen hat man jedenfalls verpulvert. Dem Chef unserer Lieblings-Chai-Bude in Haridwar, die wir Weidinger nennen, fehlen die englischen Worte zur Beschreibung der Summe. Schmiert eine 7 auf eine Serviette und lässt viele Nullen folgen. Wie kalter Krieg ohne Bomben, von denen Indien aber auch nicht gerade wenig hat. Die Chinesen, die wolle man übertrumpfen. Die Commonwealth Games sollen Strahlen und Schatten auf Pekings Olympia werfen. Er sagt, 10.000 Krankenhäuser oder Schulen hätten errichtet werden können oder sonst was Sinnvolles, aber immerhin hat Delhi jetzt ein U-Bahn-Netz. Und das ist auch nicht nur schlecht. Die Summe täusche aber natürlich auch, sagt er. Korruptionssumpf und so, ohne Bakschisch gehe halt nichts hier. Indien sei einfach noch nicht bereit für die Austragung derartiger Großereignisse, sagt er. Denn denen in Delhi gehe es lediglich ums Prestige. Man wäre gerne eine internationale Topstadt. Dementsprechend zumindest schon die Mietpreise, die sich in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt verdreifacht haben. Aber Shame Games, schreibt die Hindustan Times. Aber Shame Games, schreibt die Hindustan Times, weil auch wirklich alles nur Erdenkliche schiefgegangen ist. Brücken und Stadiendächer zerbröselt und so weiter. Aber woher soll die Motivation der Arbeit auch kommen? Arbeiten, ein bisschen schlafen, Großfamilie ernähren, für die Mitgift der Tochter sparen. Das Wirtschaftswunder Indien kann er sich in den Sand malen, indem seine Kinder, zumindest die, die zur Schule gehen, die Rechenaufgaben lösen. Eine Luftblase in der Betonplatte. Mein Gott. Eine Luftblase in der Betonplatte. Mein Gott. Do you believe in karma, my Austrian friend? Yes, I do, but maybe I don't call it karma. Und während mir der vermeintliche Prediger die Ohren ausputzt, denke ich mir, ja, Karma, ohne Karma wird's wohl schlechter stehen um dieses Land, weil doch vieles funktioniert, was eigentlich nicht funktionieren kann. Armut, so krass, dass es einem den Magen umdreht und man sich selbst ob seines Wohlstands zu hassen beginnt. Den Millionärstempel kannst du als Tourist nicht abwaschen und die Betroffenen Inder zeigen ihn stolz. Jeder Inder träumt natürlich von einem besseren Leben, wie jeder Mensch überhaupt, sagt ein Rikscha-Fahrer in Jaipur, aber bis zu einem gewissen Grad fügt man sich hier dem Schicksal bzw. wartet aufs nächste Leben. Good Karma, nice talking, dann wird schon werden. Tod ist sowieso allgegenwärtig. Die erste Überquerung einer Hauptverkehrsstraße in Delhi geht wohl als Nahtoderlebnis durch. Natürlich gibt es da oben noch Kaschmir und mittendrin die Maoisten-Rebellen, die Hindu-Fundamentalisten und so weiter und europäisches Volkskakao-Sicherheitsdenken. Ah, Entschuldigung. Natürlich gibt es da oben noch Kaschmir und mittendrin die Maoisten-Rebellen, die Hindu-Fundamentalisten und so weiter. Und europäisches Vollkasko-Sicherheitsdenken existiert in Indien sowieso nicht, wie man allein schon an sämtlichen Elektroinstallationen ablesen kann. Von einer gern propagierten politischen Stabilität in der weltweit größten Demokratie kann man also auch nicht sprechen. In den Sonderwirtschaftszonen, die nun übers Land verteilt aufgezogen werden, hat der Rechtsstaat sowieso kaum Bedeutung. Zuckersüßes Indien. Überall ist Zucker. An absurd süßen Chai musste ich mich erst gewöhnen. Lerne ihn aber zu lieben, kann mir sogar ein Leben ohne Kaffee vorstellen. Und proportional zur Bevölkerung wächst auch die Zahl der mittelständischen Zuckerkranken. Eine neue Volkskrankheit, als gäbe es nicht schon genug. Die Idee, Zuckerwürfel mit Karamell zu ummanteln, halte ich ja noch immer für grandios. Sogar in Tempeln bekommt man Zuckerkugel statt Vaderhostien. In Bundi tanzen wir zu indischen Techno-Sounds. Wir tanzen zwar nicht sofort freiwillig mit, aber irgendwann kommt ein Inder auf uns zu und packt uns am Arm. Wohlgemerkt ein Inder. Die Inderinnen dürfen bei derartig öffentlich zur Schau gestellten Ekstase nicht mitmachen. Inderinnen im öffentlichen Leben, zumindest im ländlichen Rajasthan, Fehlanzeige. Ist er schließlich zu Ehren des Elefantengottes Ganesha. Ein später vielleicht wird nicht wirklich akzeptiert. Rosa Farbpulver wird über unseren Köpfen versprüht und irgendwann läuft sogar I'm too sexy for my shirt. Neben mir ein junger Inder in Sid Vicious T-Shirt.